Ich bin Fabian, ich arbeite jetzt bei Red Hat, komme aber aus dieser ganzen Fedora-Richtung und habe mich lange Zeit mit Linux beschäftigt, so seit ungefähr 99, 2000 und habe dann die Ausflüge in die ganzen Dateisysteme gemacht und LVM, Netzwerke und all so ein Kram. Und jetzt bin ich bei Red Hat und arbeite dann Overt, nennt sich das Projekt. Die machen sowas wie VMware-Virtualisierungslösungen und da haben die auch einen Hypervisor und der heißt Overt Node. Und das kommt gleich auch noch vor. Heute wollte ich was dazu erzählen, wie wir eine Live-CD testen. Overt Node ist eine Live-CD. Wem von euch oder wer hat keine Vorstellung davon, was eine Live-CD ist? Davon ab. Wenn ihr Fragen habt, unterbrecht mich einfach, dann brauchen wir es nicht bis ans Ende schieben und uns merken, sondern können das interaktiv besprechen. Ja, testing a Live-CD. Achso, es geht natürlich dabei um das automatische Testen einer Live-CD. Zuerst gucken wir uns an, looking at the situation, gucken wir uns an, wie die Situation ist, was die Ausgangslage bei mir ist, warum ich das Problem überhaupt hatte, weil, dann welche Challenges es gab, auf dem Weg da eine Lösung zu finden, also das Testen dieser Live-CD zu automatisieren, genau, the trouble, und dann eine Lösung, die Lösung Igor, aber dazu kommen wir später, und ein Ausblick, was kann man mit Igor machen, was kommt in Zukunft bei Igor an. Ja, die aktuelle Situation. Wie schon gesagt, ich komme aus dieser Overt-Node-Richtung. Overt-Node spezifisch ist ein Hypervisor. Und ein Hypervisor ist, in unserem Sinne ist das so ein einfaches Image, ein ISO-Image. Das verpacken wir auch so und liefern wir so. Und dieses ISO-Image wird auf den Server im Idealfall gespielt und Grub wird eingerichtet zum Booten und dann bootet dieses System, der Server, bootet jedes Mal von diesem Read-Only-Image. Das heißt, das Betriebssystem, also das Fedora oder CentOS, kann beides sein, beziehungsweise eins zur Zeit, verändert sich nicht über die Laufzeit des Servers, außer man updatet das gesamte Image. Aber man kann nicht einzelne Pakete updaten, sondern man kann nur das gesamte Image updaten. Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel Regressionen, die entstehen, wenn man, was weiß ich, wir updaten SSH oder wir updaten libvirt mit KVM, dass es dann auf einmal nicht mehr spielt mit dem Kernel zum Beispiel, dass es da irgendwelche Regressionen gibt, weil irgendeine API nicht mehr funktioniert oder unstabil ist. Deswegen liefern wir Overt Node als Image aus, was als Image auf den Server übertragen wird bei der Installation und von diesem Image wird gebootet. Änderungen an Konfigurationsdateien, wie zum Beispiel in unserer Passwortdatei etc passwd oder etc shadow, die werden auf eine störendes Rauschen, die werden auf eine schreibbare Partition geschrieben und dann zur Laufzeit gebindmounted über das eigentliche Tag, also in das Dateisystem rein, damit sie auch von Tools verändert werden kann. Und dieser Hypervisor Overt Node, das ist also Firmware-like, es ist nur ein Image, dann hat es eine einfache Installations- und Konfigurationsoberfläche und man kann es zusätzlich, weil eben das soll ein Hypervisor sein, der läuft üblicherweise auf 10 bis 100 Servern und wird dann durch eine Management-Oberfläche, auf die ich hier nicht eingehe, verwaltet. Deswegen kann man den auch automatisch installieren über Pixi zum Beispiel. Pixi ist, wem sagt Pixi nichts? Gut, Pixi ist, man schiebt ein Image auf einen zentralen Server und dann sagt man, im DHCP macht man einen bestimmten Eintrag, bitte zieh das Kernel-Image von diesem anderen Server und starte das mit ein paar Kernel-Argumenten. Und das machen wir uns zunutze und wenn man ein paar bestimmte Kernel-Arguments angibt, dann wird eine automatische Installation angestoßen und durchgeführt und danach, nach einem Neustart, ist dann dieser Hypervisor da und kann durch die Management-Oberfläche verwaltet und genutzt werden. Das heißt, geringer Aufwand für Administratoren und schnelles Rollout. Also eine Installation, eine komplette Neuinstallation dauert ungefähr 4 Minuten. Natürlich kann es länger dauern, wenn man irgendwie 2 Terabyte an Datenspeicher hat, weil es wird eine Partitionierung durchgeführt, es wird eine Volume Group eingerichtet. For the new ones, do you want me to speak in English or can I continue in German? Thank you very much. Genau, und dieses ganze Zeug, das Ausrollen von PXE und die manuelle Installation über die Installationsüberfläche und das Konfigurieren des Netzwerks und das Setzen des Administrator-Passworts und das Einrichten von Bonds, das Einrichten von Bridges, das kann man dieser Konfigurationsoberfläche von Overt Node tun, das muss automatisiert werden, weil als ich kam das Overt-Node-Team, das war relativ klein, da war es meine Aufgabe als schöner neuer Jüngling, das alles händisch zu tun, und nach dreimal hatte ich keine Lust mehr. Das dauert ewig, also es ist auch total stupide, man legt eine CD rein, aber dazu kommen wir gleich. Also man legt eine CD rein und installiert es, da muss man sich durch die Menüs klicken, Tastenkombinationen probieren, ob das geht, und das ist nervig auf Dauer. Genau. Dazu eine Übersicht, weil es geht ja auch um Automatisierung. Wie automatisieren wir das Testen? Und da wollte ich euch meine Assembly Line vorstellen. Das heißt, wie wird Overt Node überhaupt gebaut? Wie kommt es zustande, damit wir dann übergehen können in, wo müssen wir mit der Automatisierung ansetzen? Für jeden Patch, den wir submitten in unser Patch Review System Garrett, das kommt aus der Android-Ecke, wird ein Build ausgelöst in Jenkins. Das ist auch so ein Automatisierungstool. Und Jenkins macht für uns Folgendes, das macht ein paar Unit-Tests, also so auf Code-Ebene, Syntax-Checks, ob wir in Python gut geschrieben haben, ob wir unsere Doc-Tests schön gemacht haben, ob wir, weiß ich auch nicht, ein paar Unit-Tests werden noch durchgeführt, also ob wir bestimmte Konfigurationsdateien richtig schreiben, aber es deckt halt nicht alles ab. Wir können zum Beispiel nicht in Unit-Tests testen, ob das richtige Kernel-Modul geladen ist, weil die Unit-Tests werden auf dem Build-Host ausgeführt und nicht auf dem eigentlichen Image, das dann läuft. Also es wird nicht in dem eigentlichen Hypervisor ausgeführt, sondern auf dem Build-Host. Deswegen können wir Tests, die sich auf die Runtime, auf die Laufzeitumgebung beziehen, nicht ausführen. Zur Build-Zeit, genau. Die Unit-Tests werden gemacht, dann werden Pakete gebaut und ein ISO wird gebaut. Und dieses ISO, was wir dann haben, dieses ISO-Image, das würde ich mir dann runterladen, in meiner VM installieren und manuell testen. Also Installation mit Kernel-Argumenten anschmeißen, und gucken, ob es gut durchläuft, gucken, ob die Installation irgendwo abbricht. Und genau. Und das ist aber ein stupides Hamsterrad. Man tut dieses endlos Fach am Tag und nach jedem kleinen Patch, weil ein kleiner Patch kann viel verändern, muss man gucken, ist was passiert. Und das dauert dann jedes Mal. Das Runterladen dauert bei der Geschwindigkeit dann auch mal 5 Minuten. Das Testen dauert dann nochmal 10. Da hast du 15 Minuten darauf vergeudet, ein Patch zur Laufzeit zu testen. Das ist stupide. Dementsprechend haben wir uns dann die Aufgabe gestellt, das möchten wir automatisieren. Aber welche Challenges sind uns dabei begegnet? Weil bei Overt Node ist es so, es soll ja letztendlich auf reeller Hardware laufen. Das ist bei Overt Node auch ein ganz konkretes Problem, weil wir möchten halt auch UEFI unterstützen. Also ein System nicht mehr mit BIOS booten, sondern mit EFI soll unterstützt werden. Das heißt, dass die Automatisierung soll auch auf reelle Hardware laufen, die ein BIOS haben oder die EFI haben. Hallo. Und genau. Und die Automatisierung soll genau das, was ich bisher händisch tun musste, do I need to speak in English? Gut. Soll das, was ich bisher manuell getan habe, abdecken. Also den Installer testen und das Konfigurationstool, die Oberfläche abdenken, sowie die Autoinstallation und eben um Regressionen vorzubeugen, die Package Integration, also gucken, wenn, ob libvirt mit KVM läuft, ob KVM-Modul gut ist, ob SSH gut zu starten ist, ob, was es da noch für Sachen gibt, die wichtig sind. Genau. Das habe ich schon erwähnt. Manual Testing ist time-consuming, wie ich sagte, 15 Minuten dauert es, bis man einfach einen Patch getestet hat. Es ist fehlerbehaftet, error-prone. Wenn man das 20 Mal macht, irgendwann klickst du falsch oder du gibst nicht das ein, was eigentlich den Patch testen soll, und das ist nervig. Du sagst dann, du hast es getestet, committed, und 2 Wochen später meldet irgendein Kunde, hallo, genau das geht doch noch nicht, und dann musst du dich wieder dran setzen und dir sitzen Leute im Nacken. Das ist total nervig. Es ist auch langweilig. Also die Zeit kann man schöner verbringen. Ja, zu Beginn haben wir natürlich geguckt, was können wir nutzen, was gibt es schon. Es gibt einige Automatisierungstools zum Testen, zum Beispiel aus dieser, man kann das gar nicht lesen, oder? Also hier steht Manual Testing durchgestrichen, aber ist auch nicht so relevant. Sondern welche Lösungen gibt es für Test Automation? Aus der OpenSUSE-Ecke kam dieses OS Auto Install, ich glaube auch aus der Debian-Ecke wird das auch gepflegt. Da hatten wir das Ding, das bietet uns Lösungen an, die Tests durchzuführen, aber sehr spezifisch auf VMs ausgelöst. Das wirkt auch sehr lokal, also es wird QEMU direkt angesprochen Und das macht es halt, wir betrachten das Ganze aus der kompletten Automatisierungsschiene. Wir packen vorne ein Patch rein und wollen hinten wirklich Tests raus haben auf der Laufzeitumgebung. Und das ist schlecht, wenn, wie bei OS Auto Install, diese eine Notwendigkeit ist, dass die VMs zum Emulieren dieser Laufzeitumgebung wirklich auf dem gleichen Host ausgeführt werden, auf dem auch zum Beispiel das Bauen ausgeführt wird. Dann hat man den Jenkins-Host, der wird aber dann noch belastet durch irgendwelche QEMU-VMs, die von OS Auto Install gestartet werden, um dann die Laufzeittests durchzuführen. Das wollten wir nicht, das war schade. Dann gibt es Beaker, das ist ein kleines Projekt, als wir mit Igor angefangen haben, vor ungefähr anderthalb Jahren. Da war Beaker ein totes Projekt, mittlerweile wurde das wiederbelebt. Beaker ist ein Projekt, da kann man Hardware verwalten und kann sagen, du Hardware-Server, bitte führe Folgendes aus. Aber Beaker ist auch sehr Kickstart-spezifisch. Wenn ich aus der Fedora-Welt komme, oder Red Hat, oder Rail-Welt, Kickstart ist unser Format, unser Dateiformat, um eine automatisierte Installation zu spezifizieren. Also man gibt an, welche Pakete sollen installiert werden, wie soll die Partitionierung aussehen, welches Root-Passwort haben wir. Aber genau diese Installationsmethode haben wir nicht. Also wir haben halt nur Kernel-Argument basiert und wir installieren auch keine Pakete, sondern wir installieren ein Image. Deswegen kam Beaker für uns erst einmal auch nicht in Frage. Heute sieht es anders aus, man muss sich das vielleicht nochmal angucken, weil ich möchte auch, also wenn man Code teilen kann mit einem anderen Projekt, ist das ja immer schön. Und dann gab es noch Autotests, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist auch eigentlich ein schönes Tool, das kommt aus der Kernel-Ecke, da werden Kernel automatisch auf Regressionen getestet, man kann auch Test-Suits und Cases spezifizieren. Das wird auch mittlerweile für KVM eingesetzt, von unterschiedlichen Firmen. Ja, das Problem bei Autotests ist aber, dass es applikationsspezifisch war, das heißt, man kann Applikationen automatisiert installieren und testen, aber es wird nur diese Applikation getestet. Und wir möchten halt, dass eine Installation von Anfang an, vom Boot-Menü an quasi bis zum Reboot und über den Reboot hinweg getestet wird. Und das konnte uns keines dieser Tools bieten, Autotest auch nicht. Und davon Autotest, wer es mal aufgesetzt hat, also ich frage mich, ob es schon mal einmal jemand aufgesetzt hat, ist nicht gerade einfach und ressourcensparend. Denn das ist auch noch eine Anforderung, und zwar, wir haben ja unser Garrett Patch Review, Jenkins Build Automatisation und dann wollten wir ein genauso schön kleines, abgegrenztes Tool haben, das eben dann für uns wirklich die Tests ausführt auf dieser Laufzeitumgebung. Und da kommen wir dann zu Igor, den wir uns dann empfunden haben. Jenkins Igor, mehr steckt da nicht hinter. Man könnte sich sicherlich noch ein rekursives Akronym ausdenken. Genau, kommen wir zu Igor, weil Igor adressiert genau diese Punkte, die wir da hatten. Es soll sich schön in unsere bisherige Automatisierungsschiene eingliedern. Es soll Tests von Anfang bis Ende durchführen können. Es soll Tests auf echter Hardware und virtueller Hardware durchführen können. Und das genau tut Igor. Gucken wir uns Igor mal an. Nur eine schnelle Übersicht und dann wollte ich eine Demo machen, damit dann spare ich mir das Reden. Igor. Ja, hat wesentlich drei Teile. Es hat einen Daemon, einen Slave und einen Client. Der Daemon ist das, der das Ganze initiiert und Übersicht hat über die VMs. Der Slave ist, wer so ein bisschen aus dieser, wer kommt denn überhaupt aus der Automatisierungsschiene, frage ich mal. Ha, sehr schön, fantastisch. Die Leute brauchen wir, herrlich. Oh, auch, sehr gut, fantastisch. Und wer kommt insgesamt so mit Testen und QA? Mehr Leute? Auch da hinten. Ah, sehr gut. Ja, also genau, der Slave ist also in dieser Domäne unser Testrunner, das heißt, der ist dafür verantwortlich, dass die Tests dann wirklich ausgeführt werden. Das heißt, der ist wirklich, man kann sagen, zur Laufzeit relevant, um die Tests, aber wer nichts mit Testen am Hut hat, der kann auch sagen, einfach irgendwelchen Code auf der Maschine unter Test ausführt. Der Daemon ist unsere übergeordnete Instanz, die dafür sorgt, dass die VMs laufen, dass die VMs neu gestartet werden, wenn es sein muss, dass die VMs erstmal instanziert werden, wenn wir sie brauchen und gelöscht werden, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Genau, das tut der Daemon. Und der Client ist das Tool, was wir in der Hand haben, um dem Daemon zu sagen, was er tun soll. Also einfach nur ein Client-Tool, genau. Dann gibt es noch eine Test-Harness, das ist quasi das, wie heißt das nochmal? Das Zurzeug, ich weiß nicht genau das deutsche Wort. Zumindest das ist das, was dem Slave bereitstellt, um seine Tests durchzuführen. In unserem Fall mussten wir dafür sorgen, unsere Konfigurationsoberfläche ist textbasiert zurzeit, aber von meinem Team ist ja keiner da. Ich sehe, dass Wayland kommt und vielleicht kann man auch eine schöne grafische Oberfläche machen. Zurzeit ist sie textbasiert, basiert auf Urvid, das ist eine Python-Bibliothek. Und dann mussten wir halt mit der Konfigurationsoberfläche, dann müssen wir halt sagen, klicke bitte auf diesen Button oder scrolle bitte 5 Elemente runter und stell sicher, dass dann das auf dem Screen ist. Also so typische Aufgaben, die man machen möchte. Dafür ist dieses Zeug da, die Test-Harness, die bestellt diese Bibliotheksfunktionen bereit, um eben genau diese Tests durchführen zu können. Man kann damit auch testen, laufen diese wundervollen Services oder kommt dieser und jener Dienst hoch, und es stellt auch bereit, dass man mit dem Daemon kommunizieren kann. Also zum Beispiel kann ich dem Slave sagen, bitte nach diesem Test und nach diesem Task lade mir alle relevanten Log-Protokolle auf den Daemon hoch, damit ich das später zum Debuggen, weil das ist leider die Regel, dass natürlich ein Test nicht immer durchläuft. Also lade mir alle relevanten Protokolle auf den Daemon hoch, damit ich dann auf dem Daemon später nachschlagen kann, warum der Test fehlgeschlagen ist, beziehungsweise Hinweise habe, warum er fehlgeschlagen sein kann. Davon abgesehen, auch, ich glaube, eine Besonderheit von Igor ist, dass der Slave auch serverseitige Funktionen triggern kann. Zum Beispiel kann es sein, der Slave stellt auf dem Hypervisor, da kann man einen SSH-Daemon aktivieren, damit der Administrator im Bedarfsfall auf das System kommt. Sonst kommt er nur über die Konsole rein. Damit wir in unserer Testumgebung aber testen können, dass man von außen quasi in das System reinkommt, muss es ja eine externe Instanz geben, die das versucht, per SSH reinzukommen. Deswegen kann der Slave, der auf dem System an der Test läuft, sagen dem Daemon, bitte mach mal Folgendes für mich. Und dann tut der Daemon sich per SSH einloggen oder versucht es zumindest. Und dann kann dieses Feedback genutzt werden, um den Testcase fehlschlagen zu lassen oder als Erfolg verbuchen zu können. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal an. Noch vorher eine Übersicht, na, machen wir die jetzt oder machen wir sie danach? Ach, wir machen erstmal die Demo und dann reden wir weiter. So. Hier, und was brauchen wir noch? Sind denn Fragen bis hierhin soweit? So, fangen wir mal frisch an. Also wir haben den Daemon, der tut nicht viel, der sitzt gleich da. Igor ist in Python geschrieben. Also Python, wer kennt Python? Viele, oder? Ist in Python geschrieben, startet sich und genau. Ich habe hier, was ich euch jetzt zeigen werde, das ist meine Developer-Solution, weil wer auch echte Hardware kennt, wenn man mit echter Hardware testet, in einem modernen Server mit vielen SATA-Controllern und so weiter, dauert das Booten allein 15 Minuten und dann macht es auch keinen Spaß, da zu warten. Deswegen habe ich für Developer sogar die Developer Edition entwickelt, die allein auf VMs erstmal die Tests durchlaufen lässt, und wenn man sich sicher ist, dass sie in VMs gut laufen, dann kann man sie auf die große, weite Serverfarm loslassen und nach 2 Stunden wiederkommen und gucken, ob das System gebootet hat und ob die Tests durchgelaufen sind. Genau, deswegen als Backend für die Virtualisierung wird hier libvirt verwendet. Das heißt, man kann irgendeine libvirt-Instanz nehmen, die irgendwo läuft, auf einem sehr starken Server zum Beispiel, und da werden dann die VMs gespawnt, um die Tests durchlaufen zu lassen. Das schiebe ich unten genau. So, das gucken wir uns nicht weiter an. Dann gibt es hier den Igor-Client. Wie geht denn der Pointer?
Keine Ahnung.
Na gut, kriegen wir auch so hin. Ich beziehe mich auf die Zahl hier oben, ganz klar. Igor C, das ist der Client, Suffix C. Testplan und ISO ist eine High-Level-Funktion, die nimmt man eine ISO, die wir bauen bei uns, oder jede Live-CD. Also das ganze Igor ist zwar jetzt entwickelt worden aus dem Overt-Node-Umfeld, aber gerade letzte Woche habe ich dann probiert, das auch mal mit Fedora laufen zu lassen. Das Schöne ist, es funktioniert auch mit Fedora und das ist nämlich ganz schön, weil im Fedora-Projekt haben wir auch das Problem, dass wir keine Automatisierung für Fedora haben, für unsere Live-CDs. Da können wir auch keine UI-Tests durchführen, das ist eine andere Problematik für sich, da machen wir jetzt mal was mit Computer Vision, aber wir haben erstmal diese Grundlage, diese Infrastruktur, um Tests auf Live-CDs durchzuführen, hatten wir nicht, aber mit Igor versuche ich das doch da mal hinzukriegen. Nun gut, Testplaner Nice. Und genau, AI Basic ist der Testplan, den ich durchführe. Auf die Testplan, auf diese Definition von Testplan komme ich vielleicht später. AI Basic ist der Testplan und dann weiter kommt da der ISO-Name. Das ist Homefarm in Deutsch, Downloads Over Node ISO, die aktuelle Version mit dem Igor Slave. Seht ihr vielleicht in dem Dateinamen. Und dann gibt es hier ein extra Kernel-Argument, Local Boot Trigger. 192.168.1.80.80 Testjob Igor Cookie. Das ist noch so ein bisschen unschön, gebe ich zu. Aber letztendlich sagt das aus, wo Igor, also wo sagt es dem Slave, der ja nachher in der VM läuft, sagt es diesem Slave, wie er den Igor Daemon erreichen kann. Und das ist genau diese URL. 192.168.1.80.80 und so weiter. Diese Local Boot Trigger davor ist eine Besonderheit von Overt Node, die ist für uns erstmal nicht von Relevanz. Ich starte es mal. So, hier sehen wir jetzt Folgendes. Na gut. Machen wir den jetzt weiter? Ja, ich hole mal das hier rüber. Das ist ein normaler Word Manager, wer das vielleicht kennt. Der kennt es, wenn nicht, der nicht. Word Manager ist eine grafische Oberfläche für Libvirt, für eine Virtualisierungslösung, die Igor ja verwendet. Und, oh, ach ja. Ja, ihr seht, das ist ein Backtrace. Ich hatte gerade noch was gemacht. Das ist richtig. So, ich starte das nochmal. Was Igor jetzt macht, oder Igor C ist, es nimmt sich die ISO, extrahiert das Kernel-Image und die init-RAM-FS, also das initiale Image, init-AD auch früher, und nimmt sich die Kernel-Argumente. Jetzt im Hintergrund wurde das hochgeladen zum Igor-Daemon. Der Igor-Daemon hat daraus gezimmert eine neue ISO, die er jetzt im Hintergrund zu libvirt schickt. Das sieht man jetzt hier. Hier wurde gerade diese VM, Default, E und so weiter angelegt. Die wird jetzt gestartet. Wir können uns das mal anschauen. Ja, das ist schon gut. Also hier wird jetzt Overt Node gestartet mit den Kernel-Argumenten, die im Testplan angegeben sind und die ich gerade auf der Kommandozeile angegeben habe. Hier wird jetzt eine Autoinstallation durchgeführt. So sieht es dann aus. Genau. Das lassen wir mal laufen. Das lassen wir hier laufen. Und hier sehen wir, gehen wir mal kurz auf dieses Fenster ein. Das ist jetzt die Ausgabe von Igor C, von dem Client. Das ist ein einfacher Testrunner mit ein bisschen Eye-Candy. Im Grunde zeigt er dann nur, was gerade passiert. Das sind die Informationen, die im Testplan festgehalten werden. Ein Testplan enthält, welche Test-Suite soll auf welchem Server ausgeführt werden, mit welchen Kernel-Argumenten. Und das sehen wir hier. Oben die Session ist intern für Igor, der Host, auf dem das ausgeführt wird, ist ein Default, E und so weiter. In diesem Fall ist das eine VM. Dann gibt es das Profil. Das wird abgeleitet von der ISO, von dem Image, das wir produziert haben. Und dann sehen wir hier die ganzen Test Cases, die durchgeführt werden. Das sind im Hintergrund, sind es kann aus mehreren Systemen bezogen werden. Es gibt ja auch sowas wie Test Case Management Systeme. Hier wird es aber aus dem Dateisystem bezogen. Jeder Test Case ist ein Script, der einfach ausgeführt wird. Das Protokoll ist einfach. Wenn der Test einen Exit-Code von 0 hat, ist der Test passiert. Wenn es was anderes ist, dann nicht. Und dann wird das Ganze abgebrochen. Ja, und jetzt warten wir auf, dass er vielleicht durchläuft. Ja, ist gerade passiert. Er ist jetzt fertig. Die Autoinstallation ist fertig geworden, während ich sprach. Jetzt bootet er gerade neu. Das System bootet also im Hintergrund neu. Er versucht jetzt einen PXE-Boot, das klappt aber jetzt nicht, weil Igor im Hintergrund, ach, das muss man dazu vielleicht sagen. Im Hintergrund ist es so, ist das Ganze schwierig. Aber dazu komme ich vielleicht später, gucken wir uns das mal fertig an. Die Installation ist durchgelaufen und jetzt wird Overt Node ganz normal gebootet, wie es nach einer Installation der Fall ist. Ich nehme das wieder weg. Links sehen wir in dem Graphen, dass die CPU-Auslastung relativ hoch ist, also es passiert was, die Dienste werden gestartet, der Kernel wurde extrahiert, Checksum wurde durchgeführt. Das heißt, gleich müsste der erste Testcase ausgeführt werden. Was passiert dazu? In der VM wird der Igor Slave gestartet und der zieht sich die Test-Suite vom Daemon, damit weiß er, was er zu tun hat. Dann kriegt er eigentlich erst die Informationen. Und dann führt er die Testcases durch. Hat er gerade gemacht. In knapp einer halben Sekunde hat er die ganzen Blockdateien, die am Anfang erstmal bezogen werden sollen, erfasst. Dann hat er ein generisches Admin-Passwort gesetzt, um zu gucken, dass man das Admin-Passwort setzen kann, weil das passiert nämlich gerne sowas wie, wenn diese Bind-Mounts, die ich vorhin erwähnt habe, nicht richtig durchgeführt werden, dann ist das Dateisystem schreibgeschützt und dann schlägt es fehl, das Set-Admin-Passwort. Und das ist ein schöner Indikator, dass wir irgendwas an dem Storage-Modul in unserer Installation falsch gemacht haben. Oder aber das Mount wieder nicht funktioniert. Oder Systemd eine neue Mount-Option setzt, die nicht dokumentiert ist. Genau, eine wichtige Sache, die bei vielen Testsystemen nicht geht, ist eben das Rebooten. Und das klappt hier aber, wie wir sehen. Er hat jetzt eine Viertelsekunde gebraucht, den Reboot zu initiieren und dann hat er 60 Sekunden gebraucht, diesen Reboot durchzuführen. Das ist auch von der Seite her schön, dass man es zum Profiler nutzen kann. Das heißt, man kann wirklich gucken über die Testruns hinweg, welcher Testcase hat sich wie in der Zeit verändert. Also zum Beispiel stellen wir fest, unter Fedora 19, was wir derzeit nutzen, ist die Bootzeit deutlich höher als bei Fedora 17. Bitte. Ob er die sammelt?
Ja, ob wir da einen Graph drauf machen.
Nee, machen wir nicht, weil das machen andere für uns. Und zwar Jenkins hat ein Modul, das für JUnit XML-Dateien, also für JUnit ist ja das Ausgabeformat von JUnit, und das, Jenkins kann Graphen daraus erzeugen. Ich kann gleich mal auf die Upstream-Seite gehen, da sehen wir nämlich genau diese Graphen. Ja, wir sind aber hier auch schon fertig. Ich bringe das mal kurz zum Ende. Also, er hat darauf gewartet, dass Getty, dass ein Login-Prompt kommt, wurde durchgeführt. Da sehen wir nochmal, hier wurde der Dienst gestartet und hier war erst ein Login-Prompt. Das heißt, dazwischen ist noch eine ganze Menge passiert. Für mich, der weiß, dass dieses Reboot completed direkt danach kommt, nachdem das Netzwerk hochgekommen ist, heißt das für mich, nach dem Netzwerkdienst dauert es noch 40 Sekunden, bis er wirklich einen Login-Prompt hat und das ist ziemlich lange. Dann wurde gecheckt, ob relevante Dienste laufen, libvirt zum Beispiel oder Getty. Da haben wir noch die Message geguckt nach Kernel-Oops und so weiter. Dann wurden mal Logs collected und das war's. Damit haben wir einen Basic-Test, dass erstmal überhaupt das Ganze funktioniert. Weil was haben wir jetzt überhaupt getestet? Was haben wir getestet? Wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dieses ISO-Image, welches wir generieren, basiert auf Upstream-Fedora-Paketen oder Upstream-CentOS-Pakete. Und die verändern sich jeden Tag. Also wir haben quasi bei jedem Bild haben wir eine neue Zusammenstellung von Paketen. Und es kommt immer wieder vor, dass es da Regressionen gibt, weil sich so viele Pakete auf einmal verändern, dass die nicht mehr zusammenspielen. Das heißt, mit diesem Durchführen dieser Runtime-Functional-Tests haben wir auch geprüft, dass wirklich die Pakete auch zumindest rudimentär zusammenarbeiten. Der Detailgrad kann jetzt dadurch erhöht werden, dass man halt die entsprechenden Tests schreibt. Und da sind wir gerade bei. Aber das ist auch nochmal ein Punkt, zu dem wir gleich kommen. Genau, für mich als Developer freut mich das. Er ist fertig und er hat gebraucht, irgendwo müsste das stehen, 252 Sekunden, also unter 5 Minuten. Und das ist schön, ich konnte in der Zeit meinen Kaffee holen oder meinen schwarzen Tee mit Zitrone machen. Und dann, sind wir fertig. Jetzt kann ich noch was zu den Graphen. Ach, ich habe kein WLAN, das Thema hatten wir ja schon. Wir haben zwar WLAN, aber das geht nicht. Aber Links sind in den Ressourcen, in dieser Slideshow sind am Ende Links und da gibt es unsere Jenkins-Instanz und da sieht man dann den Verlauf dieser Tests, weil das war auch für uns wesentlich. Ich will nämlich nicht, andersrum, ich höre kurz aus, komme dann gleich zurück. In meiner Firma gibt es auch eine Abteilung, die setzt sich mit Quality Assurance auseinander und die wollte natürlich so ein Ding haben, bei dem es schöne Graphen gibt und so weiter, aber genau das möchte ich nicht, damit möchte ich nicht meine Zeit verwenden. Ego hat zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, diese Ergebnisse dauerhaft festzuhalten. Dafür hat es ein Hook-System und die Leute, die es brauchen, können sich dann aus der API, die über HTTP läuft, weil das ein universelles Protokoll ist, können sich ihre Informationen ziehen und in die Systeme packen, die sie dann brauchen. Weil die sind ja häufig sehr nach eigenen Bedürfnissen zugeschnitten. Also können sie dann am Ende so eines Durchlaufs das Ergebnis runterziehen, im XML liegt es vor, können sich die relevanten Informationen rausziehen und dann zum Beispiel Graphen draus machen oder es in Bugzilla eintragen, automatisch zum Beispiel. Das geht damit. Genau, kann ich sonst noch was zeigen? Ach ja, eine Sache noch. Ja, es hat nicht so viel, also aus der Marketingperspektive würde ich jetzt sagen, hier kommt unsere schöne Bedienoberfläche, hier sieht man alles. Also man kann auch alles mitmachen. Im Grunde ist es nur eine Webseite, die Informationen über die letzten 10 Jobs oder sowas uns zeigt. Alles, was man hier sieht, kann man auch mit dem CLI-Tool machen und umgekehrt. Es ist ganz schön, man kann zum Beispiel dann hier, ach ja, da kann ich das zumindest zeigen, genau. Das ist natürlich schade, ich weiß nicht. Ich nehme an, das Problem ist hier, dass Firefox jetzt nicht live arbeiten will, weil meine Netzwerkverbindung down ist und deswegen zeigt es mich an. Ja. Tut mir jetzt leid, kann ich jetzt gerade nicht zeigen, aber man könnte sich da jetzt den JUnit Report auch direkt runterladen und anzeigen lassen. Genau. Soweit zur Demo. Wenn keine Fragen sind, würde ich dann mit den nächsten Slides weitermachen. Sind aber nicht mehr so viele. Also die Demo hatten wir. Genau, kurz ein Wrap-up von eben. Also wir haben Jenkins, das ist diese Automatisierungsumgebung, die würde dann Igor nutzen. Igor in meinem Developer-Modus startet dann VMs auf libvirt, die eine VM instanziert. Diese VM beinhaltet diesen Slave, den Testrunner, der dann über HTTP wieder mit Igor kommuniziert. So läuft das ab. Im echten Fall, also auch für die reelle Hardware, da läuft es so, dass Igor Cobbler nutzt. Cobbler ist auch so ein Tool. Da würde dann das ISO-Image hochgeladen werden. Er würde die entsprechenden Cobbler Distribution, Profile und System anlegen mit der entsprechenden MAC-Adresse für die Netzwerkkarte des Systems. Sodass, wenn der Host dann bootet, nachdem das Profil angelegt worden ist, bezieht der Host über PXE dann sein Image, das Igor ihm zugewiesen hat, mit den entsprechenden Kernel-Argumenten der Serverbit provisioniert und dann läuft das gleiche ab wie in der VM sofort, dass die Tests halt durchgeführt werden. Bitte.
Wie bootet ihr die ISO übers Netzwerk?
Da gibt es zurzeit, ich habe gesehen, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Was wir derzeit machen ist, Igor extrahiert Kernel Image und InitRD und hinterlegt das in Cobbler, weil da kannst du es hinterlegen. Du kopierst es dann auf den Cobbler Server und der baut da draus ein ISO-Linux und eine PXE-Linux Tree, wo dann das Kernel-Image und das InitRD-Image liegt. Aber, was ich auch gesehen habe, aber ich weiß noch nicht, wie es geht, ist, dass man wenn man bei Cobbler einstellt, er soll mit iPixie booten, dass man dann auch HTTP-Pfade angeben kann. Das heißt, dann könnte das ISO-Image wirklich auch woanders liegen. Und man kann ja bei Cobbler auch noch ISOs direkt booten und man kann Disk-Images booten. Aber dazu komme ich vielleicht auch gleich nochmal, weil da neben Cobbler gibt es ja auch noch andere Systeme, mit denen man Host Life Cycles kontrollieren kann. Genau. Zumindest das Wichtige ist aber, dass es auf der letzten Ebene beim Ausführen dieser Tests läuft es gleich ab. Und man braucht auch bei den Testplänen, bei den Testcases, bei den Testsuits, muss man nicht zwischen reellen Maschinen und virtuellen Maschinen unterscheiden. Genau. Und in beiden Systemen klappt es, dass ein Reboot funktioniert. Bei reeller Hardware dauert es länger. Genau. Und die reelle Seite ist in der Hinsicht schwieriger, weil man eben ein funktionierendes Netzwerk braucht. Man braucht eine funktionierende DNS und DHCP, damit man Pixie einrichten kann. Genau, deswegen gibt es den Developer-Mode. Aber für größere Instanzen, also wir nutzen Igor intern auch bei uns, sonst hätten wir es nicht entwickelt, da nutzen wir es halt mit echter Hardware. Und es gibt noch andere, die es nutzen. Genau. Gut, ja, zum Daemon, da habe ich schon viel gesagt gerade. Also der Daemon ist dafür zuständig, die VMs zu instanzieren. Und allgemein aber sorgt er dafür, dass die Hosts halt richtig hochgefahren werden. Das ist sogar falsch, die Folie. Denn hierfür ist er nicht zuständig. Also im Grunde provisioniert er nur einen Host und wartet, dass er fertig ist und stellt ihn dann wieder bereit, also löscht zum Beispiel die Daten, wobei das auch noch ein bisschen vage. Ja, er unterscheidet nicht zwischen echter und virtueller Hardware. Das Ganze habe ich euch auch schon gezeigt. Es gibt eine Web-Oberfläche, es gibt ein CLI und es gibt die REST-API, die einem dann ja, alle Türen öffnet und man kann quasi alles selbst programmieren. Genau. Der Slave nochmal für die Leute, die aus der Testrichtung kommen. Der ist erstmal wichtig, der muss auf jedem System eben vorhanden sein, der Igor nutzen möchte. Das heißt, in unser Image müssen wir auch diesen Igor-Slave implantieren, damit er dann letztendlich, damit das Image genutzt werden kann, um die automatischen Tests durchzuführen. Aber dazu komme ich gleich. Genau, TestView, die wird über HTTP wiederbezogen. Das Protokoll habe ich euch auch erklärt. Also wenn der Testcase fehlschlägt, ist immer ein Exit-Code von nicht null. Genau, und der Slave bundelt die Test-Harness. Das heißt, achso, man kann Dateien uploaden, habe ich schon gesagt, mit die Log-Dateien hochladen. Man kann Test-Cases mit Annotationen ergänzen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Subtests hat, es gibt zum Beispiel ein paar Leute von IBM, die wollen gerne Autotest auf einem System ausführen, das mit Igor provisioniert worden ist, weil die wollen gerne, soweit ich weiß, wollen die KVM testen, beziehungsweise libvirt und KVM und nutzen dazu Igor, um es zu provisionieren, und ein Igor-Test-Case ist, Autotests auszuführen mit eigenen Autotests für dieses System an der Test. Weil die haben nämlich auch das Problem, dass sie kein System haben, mit dem sie automatisch VMs oder echte Hardware provisionieren können und danach wieder zu löschen. Und dann die erwähnten TUI-Testing-Helpers, um grafische Oberflächen nutzen zu können. Der Client ist das Tool, mit dem wir den Daemon steuern. Das sagt alles. Genau. Vorhin hatten wir die Assembly-Line, wie sie war. Und da stand hier unten Manual-Testing. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben ein paar Schritte dazu bekommen. Und zwar nach der ISO wird genau dieser, nach dem Bild des Images wird dieser Igor-Slave in die ISO injiziert. Genau, und damit ist das ISO dann bereit, durch Igor getestet werden zu können. Und genau das passiert dann auch. Also es gibt dann einen neuen Jenkins-Job und dieser Jenkins-Job submittet das ISO bei dem Igor-Daemon und danach werden die Ergebnisse mit diesem JUnit-Ergebnis von Jenkins aus publiziert. Jetzt kommt noch eine Folie zum Developer-Workflow. Wie es bei uns jetzt aussieht, aber das haben wir gerade live gesehen, ist, man macht seinen Patch, man baut das Image und dann, man baut das Image mit Igor direkt, also mit dem Slave direkt. Und danach führt man seinen Igor-Client-Kommando aus mit Testplan und ISO, das höchste Kommandozeil, also das höchste, die höchste Funktion, gibt den Testplan an, das Image und die Kernel-Argumente und lässt es laufen und nach 4 Minuten hat man ein Ergebnis. Ja, relax, also mehr ist da nicht mehr zu tun. Es spart wirklich viel Arbeit, also genau, es hat sein Ziel bisher erreicht. Aber natürlich ist das nicht das Ende der Fahnenstange, sondern was wir festgestellt haben ist, wenn man auf einmal mehr Gespräche hat, die sich um ein bestimmtes Thema bewegen, dann weiß man, da ist Verbesserungsbedarf, vielleicht, ich möchte noch verändern, wie man Teste spezifiziert. Also jetzt derzeit muss man einen Testplan machen, wo man halt angibt, welcher Host, mit welcher Test-Suite, mit welchen Kernel-Argumenten. Und das ist alles sehr technisch. Ich springe mal kurz hin. Das sieht dann ungefähr so aus. Also mal die Description, eine allgemeine Beschreibung von seinem Testplan, von dem Testplan. Dann nochmal eine Beschreibung zu dem. Also ein Testplan beinhaltet eben mehrere Tupel von Test-Suite, Profile, Host und Additional Kernel Arguments. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne meine Autoinstallation testen, ich möchte sie aber einmal auf Default Libvirt in einer VM testen, aber auch auf einer reellen Hardware, dann könnte man hier einen YAML-Eintrag hinzufügen, der dann sagt, nimm als Host bitte mein Test-Host 01.example.com. Genau, aber das ist unschön. Das ist sehr technisch. Und da war die Idee, dass man da übergeht und sowas wie Gherkin nutzt. Gherkin ist einfach eine an natürliche Sprache angelehnte Syntax, ist ja keine Syntax, ist eine natürliche Sprache, in der man prädefinierte Sätze verwenden kann, um eben das Szenario besser beschreiben zu können. Und ich glaube, das würde helfen, den Leuten, die die Teste wirklich spezifizieren, dass es auch für Igor nutzbar ist. Danke. Gut. Ja, da waren wir bei Relax. Ja, Igor, derzeit braucht es manchmal noch Root Privileges. Das ist aber einfach nur, weil wir während der Entwicklung ja, blöderweise nicht nur benutzerabhängige Pfade genommen haben, sondern auch Pfade im Non-User-Space quasi. Dann, genau, Other Backends. Deswegen, das sagte ich vorhin, bei Cobbler warf ich das ein. Cobbler ist eben so ein System, mit dem man sein Lab verwalten kann, aber es gibt eben noch anderes. Beaker ist jetzt wieder eben auferlebt. Vielleicht kann man sich Beaker zunutze machen und mit Beaker, also Beaker ist eben auch so ein System, mit dem man Hardware verwalten kann und kann dann Sachen ausführen. Vielleicht kann man sich das zunutze machen, dann einfach Igor sagen, bitte nimm doch diesen Beaker-Server und die ganze Hardware, die Beaker hat, und führe da die Igor-Tests aus. Genauso ist es mit Formen. Formen ist ein neues Tool auf Ruby-Basis. Quasi schöner als Cobbler. Das ist um Puppet und Kickstarts und nicht nur, sondern auch für Debian geeignet. Und das ist quasi auch so ein Tool, was in die Richtung geht zum Provisioning. Deswegen ist hier quasi die Frage, ob man dafür auch noch Backends schreibt. Ja, zurzeit wird eine Verbindung von Daemon erwartet, was häufig der Fall ist, weil eine einfache Netzwerkverbindung reicht. Aber es wäre auch schön, wenn man das offline machen kann. Zum Beispiel möchte man vielleicht Testcases machen oder mehrere Testcases haben, die mit der Netzwerkkonfiguration rummessen und dann die auch in einem unconnecteden Zustand hinterlassen. Und das soll auch möglich sein. Derzeit machen wir es so, dass man einfach einen Testcase, der hat am Anfang Netzwerkkonnektivität und am Ende. Und so haben wir das Problem nicht. Aber es wäre auch schön, das ohne machen zu können. Das ist auch nicht quasi das Problem. Man muss nur den Slave ergänzen. Genau. Authorization, zurzeit ist Igor sehr offen, also alle können alles. Ja. Und interessant wird auch noch, wie man das Ganze auf ARM macht, weil Pixi ist ein, also hier unsere ganzen Intel-Befehlssatz spezifische Ergänzung, also auf ARM gibt es kein Pixi und da ist die Frage, wie kann man die Testautomatisierung auch zu ARM bringen. Ja, und da ist dann, muss man sich jetzt wieder angucken, welche Bootloader gibt es, die quasi Features wie Pixi unterstützen, da kommt dann U-Boot ins Spiel oder iPixi, das muss man schauen, was da so kommt. Ja, dann danke ich euch für euer Zuhören. Thank you very much. Wir haben jetzt 15 Minuten für Fragen. Ja.
Dann hole ich mal aus.
Ja, fertig.
Also, nehmen wir an, ich gebe jetzt einen Link zu einem ISO. Das hat kein
Slave, genau.
Das müsste da noch irgendwie rein ejected werden, richtig?
Ja.
Ich müsste meinen Bildprozess vom ISO verändern?
Nicht zwingend. Wenn es zum Beispiel ein Fedora-ISO ist, ja.
Darf ich nur ganz kurz daran erinnern, für die Aufnahme nachher ist gut,
wenn... Entschuldigung. Ja. Ah, die Frage ist sehr lang, ne? Also es war quasi spezifisch. Darf ich das Mikro, ist das Mikrofon angeschlossen?
Achso.
Also, dann wiederhole ich es einfach. Also die Frage war.
Also,
dann können wir uns auch
näher unterhalten. Test. Ja, also Anlage hört mich. Also die Frage war, was muss ich alles genau für mein persönliches ISO nehmen, machen, um es komplett durchtesten zu können und es ist nicht Fedora basierend, sage ich dir jetzt schon.
Also bei Fedora ist das einfacher. Es gibt ein Tool. Das kann im Nachhinein noch RPMs in dem Image installieren. Mhm. Und vielleicht gibt es, was machst du mit Debian oder was?
Grummel? Ja.
Was ist auf,
aus das ist eine Debian-basierte ist eine Debian-basierte Linux Live-Distribution für System-Admins, mal eben ein Server, läuft nicht, steckst ein ISO, also ISO per HTTP rein zum Beispiel ganz oft oder eben USB-Stick, CD-ROM und analysierst, was ist da kaputt. Also jetzt nicht für den täglichen Gebrauch gedacht, aber wirklich für Rescue-Zwecke im Endeffekt.
Okay. Ja, dann müsste man natürlich gucken, ob das Build-Tool das irgendwie zulässt, dass man entweder zur Build-Zeit des ISOs dann den Slave mit reinsetzt oder dass es ein Tool gibt, was das im Nachhinein machen kann.
Also was wir haben, ist, du kannst auf die ISO einfach in Ordner einfach Deps reinschmeißen und die werden dann zur Laufzeit installiert.
Schöne Lösung.
Problem ist, der Kernel muss gebootet sein, der komplette Bootprozess muss erstmal abgeschlossen sein und dann wird die Deb installiert.
Ja, das ist natürlich nicht so schön, du kannst den Bootprozess nicht überwachen.
Kann ich den Bootprozess nicht überwachen. Ich kann natürlich meinen Jenkins verändern, also der ist ja eh schon da und er baut eh unsere Release-ISOs, von daher...
Ja,
das wäre machbar. Sobald ich dann so ein Igor-Slave da eingebaut habe, der ist dann trotzdem User-Space, sprich, also den Kernel-Boot kriege ich immer noch nicht richtig abgebildet, oder?
Nee, das ist richtig. Der Kernel-Boot ist noch nicht abgedeckt. Also bei den VMs könnte man, also nein, grundsätzlich war meine Idee, dass man es eben alles über diesen Igor-Slave macht. Wenn man den Igor-Slave möglichst weit im, man könnte gucken, ob man den Draku reinbekommt. Ne, dann hast man den Kernel quasi nicht, aber immerhin alles, was danach kommt. Mhm.
Ich habe ein bisschen rüberschieben, wenn du lauter sprichst, damit das auch da hinten ankommt.
Achso, Entschuldigung. Oder hört ihr mich? Alles gut.
Du bist da nicht mehr auf dem Video.
Achso, ich stelle mich hier.
Gut, gut, dass ich nicht auf dem Video drauf bin.
Nee, aber du hast recht. Also den reinen Kernel-Boot hat man da nicht abgedeckt. Aber also deswegen zum Beispiel die einzige Abhängigkeit bei Fedora ist jetzt auch nur das Netzwerk-Target. Und das läuft relativ parallel ab. Wenn eine Start-IP hat, ist das relativ früh im Boot-Prozess. Und da kann man vieles abdenken. Wie das bei euch ist, das muss man dann halt gucken, das ist das schwieriger.
Und ihr extrahiert dann Kernel und Init.id, wenn ich es richtig verstanden habe, damit ihr die Parameter anfassen könnt, richtig? Oder habe ich dich nicht richtig verstanden, also Kernel-Parameter erweitern?
Nee, die Kernel-Parameter, die werden vorher, wenn Igor das zum Beispiel auf den Pixie-Server, also auf den Boot-Server schiebt, dann werden die Kernel-Argumente schon so zusammengesetzt, wie sie später beim Boot sein sollen. Das heißt zum Beispiel, wie können wir das denn machen? Oder zum Beispiel im Developer-Mode. Da kriegt Igor dann das Kernel-Image, init.rd und die Kernel-Argumente, die vom Client kommen. Hm. Und der setzt dann ein ISO draus zusammen und schickt das an libvirt. Das heißt, wir haben quasi schon beim Boot die richtigen Kernel-Argumente. Das ist das Ziel. Man könnte die jetzt im Nachhinein, bei uns ist das nicht notwendig, aber man kann sie im Nachhinein sicherlich dadurch verändern, dass man zum Beispiel einen Test-Case, ich will mich auch langfristig vom Testcase eigentlich lösen, dass man in diesem Testcase dann die Kernel-Argumente wieder verändert. Zum Beispiel in Grub einen Eintrag ändert oder sowas.
Ja, also
oder Lilo, wenn das manche noch verwenden.
Also wir haben auf unseren ISOs SysLinux, beziehungsweise ISO-Linux und Grub drauf, beides.
Ja, ja.
Man kann nicht über Kernel-Parameter sehr viel steuern. Also man kann Persistence-Mode einschalten, zum Beispiel um ebenso wie bei euch zum Beispiel das ETC bind-mounted wird, sowas kann man einschalten oder ein genau andersrum Forensic-Mode, dass die Festplatten überhaupt nicht angefasst werden, bevor der Benutzer nicht vor der Maschine sitzt. Oder auch sowas wie ein X starten.
Genau.
Würde ich sowas auch abgebildet kriegen irgendwie in Igor? Also ich müsste einen Testcase definieren, die dann die Parameter mithaben. Und der Igor-Slave würde dann gucken, läuft ein X zum Beispiel.
Genau.
Okay.
Genau. Also mit SystemD, das muss man sagen, ja auch mittlerweile viel einfacher. Du guckst, ob so ein. Also da muss. Man muss sich natürlich darauf verlassen, dass die unterliegenden Komponenten das sinnig machen. Also wenn SystemD eine schlechte Ausgabe macht, dann kann man entweder einen Workaround machen oder SystemD patchen.
Gott sei Dank haben wir kein SystemD.
ja, aber also Igor, also der Slave kann halt auf dem System. Das ist deswegen nebenbei das auch der Grund, warum wir unsere ISOs nicht mit dem Slave bauen. Weil letztendlich der Slave führt jedbeliebigen Code auf dem System an der Test als Root aus. Das heißt, eine wunderschöne Backdoor, für alle, die eine brauchen.
Also für produktiv.
Genau. Also deswegen, wenn die Bonds nicht damit gebaut, zumindest upstream auch nicht. Aber du kannst damit alles losschießen. Also du kannst dann deinen X-Server starten oder das geht.
Gut, habe ich das auch zum Ausprobieren jetzt.
Genau.
Meine Fragen wäre dann vorbei.
Weitere Fragen?
Wie viele Minuten haben wir noch?
10 Minuten haben wir. Ja, dann sage ich mal, bedanke ich mich recht herzlich und wünsche euch noch viel Spaß hier.